Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Am Tag nach der Wahl wird traditionsgemäß analysiert. Was war das jetzt gestern an diesem Wahltag in Europa? War das nun die grüne Welle oder ist das die reine Stimmungsdemokratie? Zumindest wenn man es innenpolitisch analysiert, kann man die Fragen so stellen. Die Grünen selbst, sie haben eher Angst, dass sie von der Welle möglicherweise verschluckt werden können. Und die Stimmungsdemokratie, nun ja, das sehen Wirtschaftsverbände so, die haben eher Angst, nicht mehr durchzudringen mit ihren Themen. Immerhin, diese Wahl hatte jenseits der Diskussionen auch konkrete Auswirkungen, zum Beispiel in Österreich. Dort ist die Regierung nicht mehr die Regierung. Kanzler Kurz ist kein Kanzler mehr, er ist gestürzt worden. Unter anderem, das werden wir Sie alles in dieser Sendung über das informieren. Dann haben wir die weiteren Themen. Wer wird Regierungschef in Bremen? Rumäniens starker Mann, Sie haben es in den Nachrichten gehört, ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Und auch die Fusion zwischen Renault und Fiat, möglicherweise die Fusion Chrysler, die wird uns hier interessieren. Wir beginnen aber in Österreich. Dort ist, ich habe es gesagt, Kanzler Kurz nicht mehr Bundeskanzler oder jedenfalls das Parlament hat ihn gestürzt. Wie weit es ganz genau ist, wollen wir bereden mit dem Kollegen Clemens Fehrenkotte. Und die erste Frage, ist er denn im Moment noch Kanzler oder ist er es nicht mehr?
Er ist de facto und de jure noch Kanzler, denn der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen möchte sich erst im Laufe des Abends gegen 21 Uhr äußern. Und nur der Bundespräsident ist in der Lage zu sagen, er sei ein ehemaliger Bundeskanzler.
Wie wird es denn dann weitergehen? Jedenfalls heute, dass es so kommen würde, dass er keine Mehrheit haben würde, das zeichnete sich seit gestern Abend allerdings sehr spät ab.
Das zeichnete sich ab, vor allen Dingen zunächst bei den Sozialdemokraten und dann im Laufe des heutigen Vormittages war noch das Fragezeichen, was macht Kurz, ehemaliger Koalitionspartner, die FPÖ? Und die haben dann am Vormittag nach einer Fraktionssitzung geschlossen gesagt, sie wollten sich dem Antrag der Sozialdemokraten anschließen. Das haben sie auch gemacht. Von daher war seit heute Mittag klar, dass die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz an diesem Nachmittag zu Ende gehen würde.
Wie geht's jetzt weiter? Das ist die spannende Frage. Erstens ist die Frage, was macht der Bundespräsident? Sie haben es gesagt, welche Optionen hat er?
Er hat einmal die Option und er ist auch verfassungsmäßig dazu verpflichtet, erst einmal den Regierungschef zu entlassen. Das muss er de facto und de jure tun. Dann auch in einem zweiten Schritt eine Nachfolgerin, einen Nachfolger für eine Übergangsregierung bis zu den Neuwahlen im September einberufen und auch bestellen. Vermutlich wird Alexander Van der Bellen, der wirklich hier eine sehr gute Figur macht, sich dahingehend erklären, auch gegenüber seinen Landsleuten. Diese Möglichkeit hat er vorübergehend geschäftsführend den dann abgesetzten Bundeskanzler Sebastian Kurz und auch die abgesetzten Ministerinnen und Minister geschäftsführend im Amt zu lassen für einige Tage, dass er Zeit hat, vor allen Dingen dann auch eine allgemein anerkannte und respektierte Persönlichkeit mit der Führung der Übergangsregierung zu beauftragen.
Welche Möglichkeiten hätte denn Herr Kurz in dieser kurzen Zeit dann noch? Hat er noch politische Wirkmöglichkeiten? Es stehen zum Beispiel Europagipfel an.
Ja, morgen ist natürlich der EU-Gipfel. Das hat er zum Teil auch in der Debatte im Nationalrat, aber auch schon davor gesagt, dass an Österreich keine Stimme mehr habe. Das ist ein Indiz dafür, dass vermutlich der Bundespräsident heute Abend sagen wird, so lange bleiben Sie noch geschäftsführend im Amt. Danach wird es dann etwas schwierig. Für die Übergangszeit hat dann tatsächlich, sofern Bundespräsident Van der Bellen einen außenstehenden Experten wie einen ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes benennen würde, keine politische Stimme mit Gewicht bis zu den Neuwahlen.
Was kann denn eine solche Regierung tun? Sie ist geschäftsführend im Amt, hat sie Wirkmöglichkeiten?
Nein, rein administrativ. Dort werden nämlich gesehen, dass die Amtsgeschäfte laufen, dass die bürokratischen Abgänge laufen, dass Anfragen beantwortet werden, aber ist kein Gestaltungsspielraum dabei. Es geht ausschließlich darum, hat man ja gesagt, Ruhe und Sicherheit und vor allen Dingen auch Stabilität jedenfalls in diesem Rahmen zu garantieren bis zu den Neuwahlen im September.
Die Neuwahlen werden aber im September dann stattfinden. Wagen Sie eine Prognose? Wird Herr Kurz profitieren, so wie er sich das ja eigentlich ausgedacht hat, dass er möglichst viele FPÖ-Wähler zu sich rüberziehen kann?
Das könnte durchaus ein Kalkül sein, aber wir hätten vor dem Freitag, den 17. Mai, nachmittags auch nicht prognostiziert, dass innerhalb weniger Tage die Regierung hier vorbei sei und Geschichte. Das vorbehaltlich, falls es eine ähnliche politische Atombombe gibt im Verlauf der Zeit bis zu den Neuwahlen, dann dürfte die Wahlchancen von Sebastian Kurz nicht seriös zu beurteilen sein. Tatsache ist, dass wenn nichts geschieht, die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ihn als Bundeskanzler sehen wollen. Und wir haben es gestern zum Teil auch bei den den Ergebnissen der Europawahlen gesehen, dass seine Volkspartei da sehr gut aufgestellt ist und einen erheblichen Vorsprung inzwischen hat vor allen anderen politischen Konkurrenten.
Dankeschön, das war der Kollege Clemens Fehrenkotte mit ersten Informationen und Einschätzungen aus Wien. Wir schauen nach Brüssel, dort geht es auch um Informationen auf der einen Seite, Einschätzungen und natürlich um die Frage, ja, wer wird denn jetzt der Kommissionspräsident zum Beispiel, und auch andere wichtige Ämter sind zu vergeben. Dabei steht auch immer die Frage im Hintergrund, hat nun das Parlament die Hoheit oder möglicherweise die Ministerrunde? Das muss berücksichtigt werden. Paul Vorreiter.
Am Tag nach der Europawahl scheinen nur zwei Gewissheiten zu bestehen. Die rechten Kräfte sind nicht ganz so stark geworden wie erwartet und die proeuropäischen Parteifamilien müssen zusammenrücken, wenn sie eine solide Mehrheit im Parlament bilden wollen. Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion der christdemokratischen EVP, liegt viel daran, eine Allianz schnell zu schmieden, braucht er doch eine Mehrheit, um vom Parlament zum EU-Kommissionspräsidenten gewählt zu werden und ein starkes Signal an die Mitgliedstaaten zu senden, die ihn für diesen Posten vorschlagen müssen. Die Hand hat er jedenfalls schon in der Wahlnacht an Sozialdemokraten, Liberale und Grüne ausgestreckt. Aus Sicht des EVP-Vizepräsidenten Dara Murphy wird es darauf hinauslaufen, dass die EVP eine breite Koalition aufstellen muss. Bei einer Diskussionsrunde mit dem Magazin Politico sagte er heute:
There is.
Wir sind verpflichtet, miteinander zu sprechen. Mit Blick auf das, was letzte Nacht gesagt wurde und mit Blick auf die Optionen, die auf dem Tisch liegen, müssen wir realistisch bleiben. Europa lässt sich nicht mit einer kleinen Mehrheit regieren. Gemeinsam mit Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen kommen die Christdemokraten auf etwa 3/4 der 751 Sitze. Die Zusammenarbeit könnte durch eine Art Koalitionsvertrag besiegelt werden, in dem sich die Partner programmatisch wiederfinden. Und die könnten den Preis für eine Zusammenarbeit hochtreiben. Mindestlohn für die Sozialdemokraten, mehr Klimaschutz für die Grünen. Spitzenkandidatin Ska Keller.
Wir werden natürlich abwarten, was da Vorschläge geben könnte. Aber für uns ist klar, es geht um die Inhalte.
Dass Manfred Weber der natürliche Anwärter für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten ist und auch die Unterstützung der Staats- und Regierungschefs bekommen sollte, das sieht auch der Generalsekretär der EU-Kommission und Verfasser des entsprechenden Passus im Lissabon-Vertrag, Martin Selmayr, so.
At the end of the day, the Spitzenkandidaten has not been invented.
Letztlich ist das Spitzenkandidatenprinzip nicht von Leuten erfunden worden, die nichts mit den Staats- und Regierungschefs zu tun haben. Die sitzen im Raum, wenn jemand aufgestellt wird. Das ist der Fall bei Jean-Claude Juncker gewesen und das wird auch jetzt wieder so sein. Diese Lesart teilt man aber nicht überall im Rat. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht sich an das Spitzenkandidatenprinzip nicht gebunden. Die neue liberale ALDE-Fraktion, der sich seiner Renaissance-Bewegung anschließen will, sieht keinen notwendigen Automatismus dafür. Warum? Das versuchte heute die liberale Verkehrskommissarin Violetta Bulc zu erläutern.
I am fully for Non-Spitzenkandidat, as we know it today.
Ich bin ganz gegen das Spitzenkandidatensystem, so wie wir es heute haben. Wir können darüber sprechen, aber ich möchte hervorheben, wie einzigartig die Architektur der EU mit ihren drei Säulen und der gemeinsamen gesetzgeberischen Kompetenz ist. Das ist die fortschrittlichste demokratische Struktur, die müssen wir schützen. Deswegen finde ich, muss der Rat weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Auf diese wichtige Rolle baut auch die dänische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die sich gute Chancen ausmalt, vom Rat zur Kommissionspräsidentin vorgeschlagen zu werden. In der Nacht bekräftigte sie nochmal ihren Anspruch auf das EU-Spitzenamt. Aber nicht nur Liberale sehen es als nicht in Stein gemeißelt an, dass Manfred Weber automatisch der nächste EU-Kommissionspräsident wird. Die Sozialdemokraten suchen nach Möglichkeiten, eine Koalition gegen Manfred Weber aufzubauen, gemeinsam mit Liberalen, Grünen und Linken, die allerdings auch zusammen knapp die einfache Mehrheit im Parlament verfehlt haben. An ihrem Spitzenkandidaten Frans Timmermans als nächsten EU-Kommissionspräsidenten halten sie weiter fest. Morgen besprechen die Fraktionsvorsitzenden des EU-Parlaments die Nachfolge von Juncker. Am Abend kommen dann die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen, um Konsequenzen aus der Wahl zu besprechen und die Nachfolge mehrerer EU-Spitzenämter zu diskutieren.
Das war der Bericht von Paul Vorreiter, und von Brüssel wechseln wir nach Berlin, und dort wurde naturgemäß weniger über Europa diskutiert als vielmehr über die Frage, was heißt das denn jetzt für die politische Landschaft in Deutschland? Wir wissen es, die Grünen haben gewonnen und die anderen haben mehr oder weniger stark alle verloren. Und dann gibt es die gleichen Sätze bei den Verlierern. Wir müssen das überprüfen, wir müssen unsere Politik besser erklären. Sie haben das mehr als einmal gehört, allerdings passieren tut dann in der Regel weniger. Wahlnachlese in der Hauptstadt von und mit Frank Kapellan.
In einem Punkt sind sich CDU und SPD-Chefin heute einig. Personelle Konsequenzen wollen beide nicht aus der Wahlschlappe der Volksparteien ziehen. Dabei steht gerade Andrea Nahles enorm unter Druck. Gut geschlafen habe ich nicht, sagt die Vorsitzende von Partei und Fraktion. Erstmals hinter den Grünen auf Platz 3 gelandet. Das ist eine Zäsur für die Sozialdemokraten.
Die Verantwortung, die ich habe, die spüre ich. Die will ich aber auch ausfüllen.
Von Rücktrittsgedanken keine Spur. Das hat sie bei den Beratungen der Parteispitze durchblicken lassen. Wer sie herausfordern will, soll das tun, aber nicht per Zeitungsinterview. Nahles will kämpfen und Verantwortung übernehmen, will auch Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ich stelle mich ganz bewusst in den Dienst dieser Partei.
Auch die CDU-Vorsitzende plant keine Veränderung in den Spitzenpositionen. Der Druck aber dürfte weiter wachsen, Führungsstärke zu beweisen, jetzt doch zur Kanzlerschaft zu greifen. Dass die Union in Sachsen und Brandenburg hinter der AfD gelandet ist, ist für die Konservativen ein Fanal.
Das ist ein Weckruf an die Politik, auch ein Auftrag, jetzt zu handeln.
Meint Parteivize Armin Laschet, aber wie? Dass der Wahlkampf der Union wahrlich nicht rundgelaufen ist, räumt auch die Chefin ein. In der Diskussion über die Upload-Filter machten sich die Christdemokraten unbeliebt. Mit Blick auf die Klimaproteste redeten sie vor allem über Schulschwänzen und der vernichtenden Kritik des YouTubers Rezo. Konnte auch der noch junge Generalsekretär nichts entgegensetzen.
Zu diesem Ergebnis haben als allererstes eigene Fehler geführt.
Sowohl Kramp-Karrenbauer als auch Nahles betonen, an der Koalition festhalten zu wollen. Die Regierung muss jetzt schneller liefern, lautet eine Konsequenz aus dem Debakel der einst starken Volksparteien. Schon am Nachmittag setzten sie sich mit Kanzlerin Merkel zusammen. Da war die SPD schon vorgeprescht und hatte den Entwurf für das Klimaschutzgesetz am Kanzleramt vorbei zur Abstimmung in die Ressorts gegeben. Druck kommt vom linken Parteiflügel. Wir können keine Blockaden durch CDU und CSU mehr dulden, heißt es in einem heute verfassten Papier, das von Juso-Chef Kevin Kühnert, dem Abgeordneten Matthias Miersch und Parteivize Ralf Stegner unterzeichnet wurde.
Schwerpunkte setzen, Anforderungen an die Große Koalition stellen, das sind Dinge, die wir tun müssen und das im Team, sonst wird das nicht funktionieren.
Langfristig setzen viele Genossen auf linke Mehrheiten. Ein rot-rot-grünes Bündnis in Bremen könnte den Weg weisen.
Die GroKo ist jetzt Mikro,
spottet Linken-Vorsitzende Katja Kipping und umgarnt unumwunden SPD und Grüne.
Kurzum, für uns beginnt jetzt der Kampf um neue linke Mehrheiten.
Die Grünen allerdings gefallen sich gerade erst einmal in der Rolle, die Koalition mit ihrem zentralen Thema der Klimapolitik vor sich hertreiben zu können.
Es ist ein Auftrag, vor allem ein unglaublicher Vertrauensvorschuss, mit dem die Menschen unsere Partei ausgestattet haben.
Meint Parteichef Robert Habeck. Und so ganz geheuer ist dem smarten Typ aus dem Norden die Erfolgswelle seiner Grünen allerdings auch nicht.
Klar kann man sich kurz freuen, aber alle wissen, dass wir liefern müssen.
Der Westen grün, der Osten blau, der Vormarsch der AfD in den neuen Ländern treibt dann nicht nur Union und SPD um. Alexander Gauland kann beruhigt auf drei wichtige Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen blicken. Insgesamt aber ist der AfD-Chef mit dem Abschneiden seiner Alternativen nicht zufrieden.
Die Grünen sind für uns der Hauptgegner. Die Grünen sind die Partei, die Deutschland ruinieren. Insofern müssen wir gegen die Grünen kämpfen.
Das gilt auch für die Liberalen. Gemessen daran, dass Christian Lindner einmal davon gesprochen hat, das Ergebnis der Europawahl verdreifachen zu wollen, redet er sich das magere Abschneiden der FDP regelrecht schön.
Die FDP hat sich als eine stabile Größe in einem sich fundamental verändernden politischen System in Deutschland bestätigt.
Fazit: Personell soll sich erst einmal wenig verändern. Inhaltlich aber suchen die Regierungsparteien Union und SPD nach Profilierung vor dem nächsten Wahltag. Der Koalition stehen unruhige Zeiten bevor. Dass sie bis 2021 hält, ist mit dieser Wahl noch einmal fraglicher geworden.
Das war Frank Capellan, das war die Große Koalition und andere. Die inhaltlichen Differenzen dieser Großen Koalition, die werden allerdings zunehmen. Die Prognose ist vermutlich nicht allzu gewagt. Immerhin gibt es ja genügend Themen, von der Rente bis hin zum Klima. Die Umweltministerin ist dann schon einmal vorgeprescht und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass heute ein besonderes Datum ist, wie Barbara Schmidt-Matern erklärt.
Doch es geht nicht voran. Deshalb macht die Sozialdemokratin jetzt erneut Nägel mit Köpfen. Ihren Gesetzentwurf hat Schulze nun zur Abstimmung an die anderen Ressorts weitergeleitet. Wie es heißt, gegen den Willen des Kanzleramts. Hintergrund dürfte die herbe Niederlage der SPD am gestrigen Wahlsonntag sein, Generalsekretär Lars Klingbeil am Morgen in der ARD.
Wir müssen Konsequenzen ziehen aus diesem Wahlergebnis. Wie sind wir beim Klimaschutz aufgestellt? Wie kommen wir da zur Entscheidung?
Indem gehandelt wird, meint Parteifreundin Schulze. Sie könne nicht länger auf die Befindlichkeiten der Unionsparteien CDU und CSU Rücksicht nehmen. CDU-Wirtschaftsexperte Joachim Pfeiffer giftet zurück, der Klimaschutz sei zu einer Ersatzreligion geworden. Dieser Umgang dürfte das Klima in der Bundesregierung nicht gerade verbessern, zumal kurz vor der zweiten Sitzung des sogenannten Klimakabinetts am kommenden Mittwoch. Doch die Widerstände sind auch andernorts groß. Mehrere Wirtschaftsverbände sträuben sich gegen ein nationales Klimaschutzgesetz.
Das lehnen wir insofern ab, als Deutschland selber nur einen ganz geringen Bruchteil der CO2-Emissionen zu verzeichnen hat. Und wir müssen zu internationalen Abkommen kommen,
sagt Reinhold von Eben-Wollet im Gespräch mit unserem Programm. Der Präsident der Familienunternehmer befürchtet Wettbewerbsnachteile. Auch der Bundesverband der deutschen Industrie warnt vor einer Klimaschutzpolitik zu Lasten der Unternehmen.
Wir geraten immer mehr zwischen die großen Pole USA und China. Das heißt, wir brauchen eine selbstbewusste, starke Europäische Union. Dazu müssen wir alle Länder der Europäischen Union aufrufen,
fordert BDI-Chef Dieter Kempf im ARD-Fernsehen. Unisono plädieren viele der großen Wirtschaftsverbände in Deutschland für eine Ausweitung des europäischen CO2-Zertifikatehandels. Das sei allemal besser als eine rein deutsche CO2-Abgabe.
Ist es ja geradezu widersinnig, das auf nationaler Ebene zu betreiben. Das muss einfach größere Märkte erreichen, das muss den ganzen Binnenmarkt im Grunde erreichen und damit ist das ein klar europäisches Projekt.
Meint Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer der Maschinen- und Anlagenbauer. Der Bundesverband Deutscher Banken will unterdessen Taten statt Worte sehen, jetzt nach der Europawahl. BDB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig sieht im Klimaschutz eine große Chance für Investitionen.
Da gibt es Schätzungen, die reden von Größenordnung 180 Milliarden oder mehr Investitionsbedarf pro Jahr für nachhaltige Projekte. Und diese enormen Summen müssen natürlich finanziert werden. Da kann und soll die Finanzindustrie in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen.
Überraschend schließlich die Einschätzung der Automobilindustrie. Ihr Interessenverband liegt seit Jahren über Kreuz mit der deutschen und europäischen Klimaschutzpolitik. VDA-Präsident Bernhard Mattes findet jedoch:
Wir sind schon grün und jetzt brauchen wir die entsprechende Rahmenbedingung. Ladeinfrastruktur ist wichtig, digitale Infrastruktur ist wichtig. Das muss von der Politik kommen,
sagt in der ARD der oberste Lobbyist der Automobilindustrie.
Der Klimaschutz und die entsprechenden Diskussionen, das war Barbara Schmidt-Mattern. Die Wähler in Bremen, auf die wollen wir jetzt schauen, die haben der Politik ein durchaus schwieriges Ergebnis beschert. Auf der einen Seite liegt die CDU vorne und die SPD zum ersten Mal historisch dahinter. Auf der anderen Seite ist das Ergebnis nicht so klar, dass die Regierungsbildung eindeutig ist. Es gibt vor allen Dingen mehrere Optionen. Vor allen Dingen die Grünen. Wie entscheiden sie sich als Königsmacher oder Macherinnen? Besser bei den Grünen. Felicitas Böselager.
Es wird kompliziert bei der Suche nach einer neuen Regierung in Bremen. Auch wenn die amtlichen Endergebnisse erst am Mittwoch vorliegen werden, scheint doch klar, die CDU ist mit hauchdünnem Vorsprung die Wahlsiegerin. Deshalb darf ihr Landesvorsitzender Jens Eckhoff am Vormittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von SPD, CDU, Grünen, Linken und FDP auch zuerst reden.
Ungewohntes Gefühl für uns, nach einer Bürgerschaftswahl als Erste hier eine Analyse abzugeben. Das unterstreicht auch nochmal, dass dieses Wahlergebnis für uns tatsächlich ein historisches und ein erfreuliches ist. Wir haben jetzt 20 Anläufe gebraucht, um einmal die Sozialdemokraten hinter uns zu lassen.
Jens Eckhoff nennt drei Gründe für das gute Abschneiden der CDU. Zum einen hätte es am Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder und dessen Kampagne gelegen, zum anderen daran, dass die Bürgerinnen und Bürger der CDU eine größere Kompetenz bei der Bildungs- und Verkehrspolitik zuschreiben. Das geht aus Umfragen von Infratest DIMAP hervor. Und als dritten Punkt nennt er den Zustand der rot-grünen Regierung in den vergangenen Monaten. Die CDU hat FDP und Grüne bereits zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Am Mittwoch sollen erste Beratungen mit den Grünen und am Freitag dann mit der FDP stattfinden. Auch der SPD bietet die CDU Gespräche an. Sascha Aulep, die Landesvorsitzende der Bremer SPD, lehnte das Angebot aber ab. Die SPD hatte schon vor der Wahl eine Koalition mit der CDU oder der FDP ausgeschlossen.
Die Basis für eine gemeinsame Regierungsbeteiligung und
dementsprechend eine ausreichend stabile inhaltliche Basis haben wir im Zuge der Programmauseinandersetzung und auch der Zuspitzung im Wahlkampf nicht gesehen.
Sascha Auleb spricht außerdem von einem bitteren Ergebnis für die Bremer Sozialdemokratie und gibt eine erste Analyse für ihr schlechtes Abschneiden.
Gerade vor dem Hintergrund auch des Europawahlergebnisses zeigt sich nochmal, dass neben der Situation, dass wir aus einer langen, harten Haushaltskonsolidierungsphase, und diese Phase ist natürlich nicht spurlos an Bremen und Bremerhaven und den Menschen in unserem Bundesland vorbeigegangen, vor diesem Hintergrund einen Wahlkampf geführt haben, sondern auch vor dem Hintergrund der Gesamtsituation der Sozialdemokratie im Bund und in ganz Europa.
Es bleiben in Bremen nun also nur zwei Bündnisoptionen, Rot-Rot-Grün oder Jamaika. Die Grünen wollen sich nicht festlegen, aber sie sehen das Ergebnis der Wahl als einen Auftrag, sich an der Regierung zu beteiligen, sagt Hermann Kuhn, Landesvorstandssprecher der Bremer Grünen.
Und da stehen für uns zwei Dinge im Vordergrund, die wir beide berücksichtigen müssen. Erstens natürlich der Auftrag der Wählerinnen und Wähler an uns, für unsere Inhalte zu stehen. An erster Stelle Klimaschutz, die Qualität an den Schulen zu verbessern, aber auch eben das so zu machen, dass wir nicht wieder in die Schuldenspirale reingeraten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein klares Signal der Wählerinnen und Wähler für einen Neuanfang, einen Aufbruch.
Die Grünen haben sowohl mit der FDP als auch mit der Linken grundlegende inhaltliche Differenzen, die die jeweiligen Verhandlungen nicht einfach machen dürften. Allerdings gibt es keinen großen Zeitdruck bei der Regierungsbildung. Die Legislaturperiode des Landesparlamentes endet am 7. Juni und die neue Bürgerschaft muss innerhalb eines Monats nach Ablauf der Wahlperiode zusammentreten.
Das war der Beitrag von Felicitas Böselager. Die Diagnose ist nicht neu. Menschen, die ihren jüdischen Glauben auch mithilfe einer Kippa zeigen, die haben es gelegentlich schwer und sie werden auch angegriffen, je nachdem, wo sie sich befinden. Der Befund alleine ist traurig, um hier nicht andere Worte zu benennen. Man könnte auch sagen, erbärmlich, dass so etwas in Deutschland passiert, aber es passiert eben. Die Frage ist nun, darf der Antisemitismusbeauftragte nun raten, in manchen Stadtteilen auf dieses Stück der religiösen Identität zu verzichten? Dann wird darüber diskutiert. Sebastian Engelbrecht.
Am schärfsten reagierte der Publizist Michel Friedmann auf Kleins Äußerungen.
Der Hinweis macht zweierlei klar. Erstens, der Offenbarungseid einer Gesellschaft, die sagt, Juden tut uns leid, aber bei uns besser zeigt euch nicht. Das Zweite, das Versäumnis von Jahrzehnten aller Beteiligten, dass es zu diesem Zustand erst gar nicht kommt.
Auch Bundesinnenminister Seehofer hatte Klein widersprochen. Seehofer betonte, der Staat habe zu gewährleisten, dass die freie Religionsausübung ohne Einschränkungen möglich sei. Heute formulierte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung seine Empfehlung an Juden deutlich zurückhaltender. Klein sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk:
Ich stehe zu der Analyse und der Beschreibung, ja, es ist so, dass leider man nicht überall und jederzeit in Deutschland Kippa tragen sollte, weil das gefährlich sein kann. Aber ich muss auch aufgrund der zu Recht geäußerten Kritik, das ist natürlich nur die erste Hälfte, muss ich jetzt auch noch hinzufügen, natürlich müssen wir und tue ich alles dafür, dass die jüdische Gemeinschaft geschützt wird und an ihrer ungestörten Ausübung der Religionsfreiheit nicht gehindert wird.
Felix Klein hob hervor, nicht das Verhalten der Juden müsse jetzt im Fokus stehen, sondern das Verhalten der Antisemiten.
Der Staat versucht natürlich alles, was er kann, um die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, auch die Religionsfreiheit ungehindert ausüben zu können. Und da ist aber manchmal wachsames Verhalten angeraten. Allerdings müssen wir bei allen unseren Maßnahmen natürlich abzielen auf die Bekämpfung des Antisemitismus und der Antisemiten und nicht beim Verhalten der Gruppe, um die es geht. Also insofern nehme ich die teilweise berechtigt geäußerte Kritik an.
Dabei hatte Felix Kleins ursprüngliche Empfehlung, Juden sollten die Kippa nicht überall und jederzeit in Deutschland tragen, auch Zustimmung gefunden. Der Historiker Michael Wolfson lobte die schonungslose Analyse des Antisemitismusbeauftragten. Der Staat sei nicht in der Lage, die Sicherheit der Bürger überall und jederzeit zu garantieren.
Jetzt kommt ein Politiker, der Antisemitismusbeauftragte, und sagt klipp und klar und wirklich zum ersten Mal in aller Ehrlichkeit, und dafür bin ich dankbar, wir können es nicht, das ist die Diagnose, und jetzt überlegen wir die Therapie. Und das halte ich für einen Quantensprung.
Applaus bekam Klein auch von der deutsch-jüdischen Werteinitiative, die eine freiheitliche Gesellschaftskultur stärken will. Ihr Vorsitzender Elio Adler sagte:
Herr Klein wollte mit dieser Äußerung auf enger werdende Freiräume für Juden in Deutschland in der Öffentlichkeit hinweisen. Ich habe das Ganze verstanden als eine alarmierende Äußerung, die nicht eine entspannte Beschreibung einer Situation ist, sondern die aufrütteln sollte. Fakt ist, es ist für uns Juden zunehmend schwieriger geworden, wenn wir als solche zu erkennen sind, uns frei zu bewegen. Die Gefahr, attackiert zu werden, sei es durch Beschimpfungen oder womöglich körperliche Angriffe, ist höher geworden, als sie vor einiger Zeit noch war.
Elio Adler betont die Absicht, die hinter Felix Kleins Satz stehe. Der Antisemitismusbeauftragte wolle keineswegs hinnehmen, dass das Tragen der Kippa heute an manchen Orten ein Risiko sei.
Das war der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Wir wechseln nach Frankreich. Drei Tage nach dem Anschlag in Lyon hat die französische Polizei jetzt 4 Verdächtige festgenommen. Sabine Wachs.
Noch immer ist das Motiv des mutmaßlichen Täters unklar. Am Morgen konnte die Polizei den Verdächtigen in Gewahrsam nehmen. Seit Freitagabend hatten die Ermittler nach ihm gefahndet. Es handelt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen 24-jährigen Mann algerischer Herkunft, einen Informatikstudenten, der den Behörden nicht bekannt war. Der Mann soll am Freitagabend eine Tasche mit einem Sprengsatz in einer Fußgängerzone von Lyon platziert haben. Die mit Nägeln und Schrauben gefüllte Bombe explodierte und verletzte 13 Personen leicht. Die Ermittler vermuten, dass die Bombe mit dem Sprengstoff TATP gebaut wurde, einem Sprengstoff, der auch bei den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris verwendet wurde. Seit dem Mittag durchsuchen die Ermittler die Wohnung des mutmaßlichen Täters. Im Laufe des Tages wurden weitere Menschen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters in Polizeigewahrsam genommen. Die Rede ist unter anderem von seinen Eltern und seiner Schwester. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner ist in Lyon vor Ort. Er will sich am Abend zu den aktuellen Entwicklungen äußern.
Soweit der Bericht von Sabine Wachs. Der Vorsitzende der regierenden rumänischen Sozialdemokraten ist rechtskräftig zu 3,5 Jahren Haft wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch verurteilt worden. Das oberste Gericht hat das jetzt bestätigt. Er muss also in Haft. Sergeant Govedarica.
Liviu Dragnea, Chef der rumänischen Regierungspartei PSD, muss ins Gefängnis. Wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch war er bereits 2018 zu 3,5 Jahren verurteilt worden. Seine Berufung gegen dieses Urteil wurde heute abgewiesen. Die Strafe ist zwar zur Bewährung ausgesetzt worden, weil Dragnea aber bereits wegen Wahlbetrugs ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde und die Bewährungsfrist nicht abgelaufen ist, muss er ins Gefängnis. Dragnea gilt als mächtigster Politiker des Landes. Wegen seiner Vorstrafe darf er nicht Ministerpräsident werden, zieht aber aus dem Hintergrund die Fäden. Dragnea steht wie kein anderer für umgesetzte oder geplante Gesetzesvorhaben der rumänischen Regierung, die Kritikern zufolge Ermittlungen gegen hochrangige Politiker erschweren und die Unabhängigkeit der Justiz aushöhlen. Seine postkommunistische PSD stürzte gestern bei der EU-Wahl auf 26% ab, bei der Parlamentswahl 2016 waren es noch 46%. Bedeutsam war auch ein gleichzeitig angesetztes Referendum, bei dem stimmten die Rumänen dafür, dass umstrittene Gesetze gekippt werden, mit denen die Regierung Amtsmissbrauch und Korruption in vielen Fällen straffrei gestellt hatte.
Soweit Sergeant Govedarica. Die Automobilindustrie steht weltweit vor gewaltigen Herausforderungen. Da sind die ökologischen Fragen, die immer dringender gestellt werden. Darüber haben wir heute schon mehr als einmal etwas gehört. Aber es gibt auch weitere Veränderungen beim Verhalten der Verbraucher. Also, Zusammenschluss Fiat Chrysler bietet Renault jetzt eine Auto-Ehe an. Jörg Seißelberg.
Ein Thema interessiert Fiat Chrysler besonders bei der angestrebten Fusion. Der italienisch-amerikanische Autobauer will vorankommen in den zukunftsträchtigen Themen Elektromobilität und autonomes Fahren. Hier hofft Fiat Chrysler auf Know-how vom Renault-Konzern, der schon länger Elektroautos am Markt hat. Durch den Zusammenschluss, so das erklärte Ziel der angestrebten Fusion, würden gemeinsame Investitionen auch in diesen zentralen Bereich effektiver. In dem Schreiben von Fiat Chrysler zum Fusionsangebot heißt es: Ein Zusammenschluss beider Unternehmen schaffe Synergien von rund 5 Milliarden Euro jährlich. Dieses Geld könne Entwicklungen von Innovationen erleichtern. Dahinter stecke das Ziel, berichtet die italienische Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore, zusammen zu einem der Weltmarktführer in Sachen Elektromobilität aufzusteigen. Die erste Reaktion aus Paris auf das Fusionsangebot fällt vorsichtig positiv aus. Der Verwaltungsrat von Renault erklärte nach einer Sondersitzung, der Vorschlag eines Zusammenschlusses mit Fiat Chrysler würde, Zitat, mit Interesse geprüft. Auch die französische Regierung, die eine 15%-Beteiligung an Renault hält, machte heute deutlich, sie stehe der Idee eines Zusammenschlusses aufgeschlossen gegenüber. Wichtig im Fusionsangebot, Fiat Chrysler betont, es gehe nicht um das Streichen von Arbeitsplätzen. Wörtlich gibt es in dem Schreiben die Zusicherung, der Zusammenschluss werde keine Werksschließungen mit sich bringen. Trotzdem sind die ersten Reaktionen der Gewerkschaften zurückhaltend. Die italienische Metallgewerkschaft FIOM warnt davor, im Zuge des Zusammenschlusses Arbeitsplätze in Italien zu opfern. Auch die französische CGT warnt vor möglichen Stellenstreichungen.
Soweit Jörg Seißelberg, so viel aus Italien. Und das waren Sie, unsere Informationen am Abend. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage Tschüss und bis demnächst.